Lisa, hallo.
Hallo, liebe Nicola.
Was hast du diese Woche geguckt?
Ich habe diese Woche es tatsächlich geschafft, 2 Filme zu gucken, was relativ wenig ist eigentlich, weil ich so viel Nachtdreh hatte. Ich hatte jetzt richtig so 4 Tage durchgehend Nachtdreh bis immer so 7 Uhr morgens und war entsprechend gerädert, weil es auch relativ anspruchsvoll war. Aber ich habe tatsächlich den einen Abend, als wir gedreht haben, habe ich einen Film geschaut, den ich nicht vorstelle, aber den ich vielleicht demnächst vorstelle, und zwar Pick mit Nicolas Cage. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast.
Gar nicht.
Ja, auch sehr spannender Film. Läuft jetzt gerade bei Amazon Prime und war, glaube ich, auch vornominiert bei den Oscars.
Mhm. Okay.
Ja.
Ja, Nicolas Cage ist ja immer so ein polarisierender Typ, oder? Den liebt man oder hasst man?
Ja.
Oder je nach Film auch ein bisschen?
Ja. Nee, aber da war, also das fand ich einen sehr coolen Film, und ich glaube, da hat er so ein bisschen jetzt gerade in den letzten Jahren, wo er ja teilweise Filme gemacht hat, die so ein bisschen, hat er da einen ganz guten Griff gelandet. Und du, wie war denn eigentlich deine Veranstaltung, wie war deine Rede, wie war dein Talk?
Du bist süß. Es war total nett und auch das Festival ist total toll und ich habe auch einen schönen Film dort gesehen. Den ich aber nicht vorstellen kann, weil ich weiß, dass niemand den gucken können wird, weil das halt so nischige Festivalfilme sind, die noch nicht mal im Kino laufen, und da muss man sich dann irgendwie gedulden. Aber ich liebe das ja total, auf Festivals gehen und arbeiten gucken von anderen Leuten und sehen, was alle so machen, und es ist immer sehr inspirierend, finde ich.
Im Großen und Ganzen eine sehr gute, inspirierende Zeit mit vielen Filmschaffenden.
Mm, ja, voll. Ich finde, man kriegt dann immer so ein Gespür auch, wo die Branche gerade steht und wie Dinge so wahrgenommen werden und was für Themen gerade überhaupt gesellschaftlich relevant sind. Auch wie sich Zeiten ändern, also wie Filme von altgediegenen Regisseuren jetzt mittlerweile vielleicht anders besprochen werden, weil man halt auch will, dass eine junge Generation nachkommt und dass eben auch weibliche Stimmen lauter werden und diversere Filme gefördert werden. Und das freut mich total, da auch ein bisschen so diesen Wechsel zu spüren.
Was widmen sich die DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen am meisten?
Ich glaube, ich kann das gar nicht sagen, weil ich nicht genug gesehen habe. Ich war nur 2 Tage oder 3 Tage am Festival. Aber was also definitiv Thema ist, was jetzt schon mehrere Jahre immer wieder beschäftigt, ist natürlich Flucht.
Mhm.
Auf viele Art. Aber ich habe auch das Gefühl, so Jugend und Identität von Jugend.
Mhm.
Also das hast du ja auch mit Come On auch schon angesprochen, dieses Thema. So was beschäftigt eigentlich die heranwachsende Generation und was sind deren Sorgen und Ängste und wie finden die ihren Platz in der Welt? Vielleicht ist es aber auch einfach ein Thema, was mir auffällt, weil mich das total interessiert.
Mhm.
Und dich, glaube ich, auch.
Ja.
Also ich sehe das auch alles dann so ein Programm durch eine Brille, und vielleicht gibt es viele andere Themen und Filme, die sehe ich dann gar nicht.
Ja, ja. Aber sag mal, ich habe den Trailer zu deinem Film gerade geguckt und muss sagen, ich habe richtig Lust, den im Kino zu sehen. Der kommt aber erst Anfang Juni bei uns in die deutschen Kinos, ne? Aber du hast ihn ja schon gesehen.
Also genau, den Film, den ich heute mitbringe, der heißt Worst Person in the World oder auf Deutsch Der schlimmste Mensch der Welt. Und der kommt am 2.6., habe ich jetzt recherchiert. Mhm. Der lief aber natürlich schon auf Festivals, wo ich den auch gesehen habe. Und der war eben auch in der Oscar-Vorauswahl und ist dann auch nochmal gescreent worden im Zuge dieser Oscar-Zeit, weil er dann oft Kinos die Filme zeigen, die da nominiert sind.
Mhm.
Aber regulär ins Kino kommt er eben erst mit Juni.
Mhm.
Und natürlich stelle ich ihn hier heute vor, weil ich das Gefühl habe, man sollte ins Kino gehen und sich den anschauen,
ja,
weil ich den echt super fand. Aber bevor wir da ganz tief einsteigen, wollte ich dich eigentlich noch fragen, wie es dir gerade mit den Dreharbeiten geht. Außer, dass du nachts nicht schläfst und wahrscheinlich müde und erschöpft bist. Aber bist du auch müde, erschöpft und erfüllt?
Natürlich, ja, klar. Und das war jetzt auch, also nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich hasse Nachtdrehs. Es gibt ja, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Also manche finden das ja super. Ich bin eher so jemand, ich drehe lieber gerne tagsüber und habe dann auch kein Problem, wenn es dann ein bisschen länger geht. Aber Nachtdrehs, da hat man dann ab irgendeinem Punkt, kommt in so eine Phase, und das ist meistens so 3 oder 4 Uhr, oder manchmal auch schon um zwei, wo man so richtig durchhängt einfach und wo man es so ganz dolle merkt. Und vor allen Dingen, wenn es dann so mehrere hintereinander sind, mehrere Nachtdrehs, und es war dieses Mal auch dazu noch körperlich sehr anstrengend, dann schlaucht das. Aber die Zeit ist jetzt vorbei und jetzt habe ich noch Drehtage, normale Drehzeit einfach haben, und da freue ich mich drauf. Und überhaupt freue ich mich natürlich einfach. Also es ist ein super cooles Projekt und ich kann es nicht abwarten, euch da auch mehr zu erzählen. Und es ist einfach schön, nach so einer langen Zeit auch wieder richtig zu arbeiten. Also so komplett auch. Und ja, also doch, ich bin schon sehr erfüllt.
Geil. Und geht es dir dann auch in so einer Zeit, in der du dann so eine Rolle spielst, so, dass es ganz schwer ist, dann da wieder rauszukommen und dich jetzt zum Beispiel hinzusetzen und mit mir so einen Podcast zu machen, weil du ja eigentlich in dieser Figurwelt lebst? Also du bist ja eigentlich in einem anderen Film gerade, wenn man das so sagen kann.
Ja, ich habe das zum Glück nicht so häufig bei Rollen, dass die mich so einsaugen. Also Lady Gaga hatte das ja zum Beispiel ganz schlimm bei House of Gucci, meinte sie ja, sie ist wirklich gar nicht mehr aus der Rolle rausgekommen. Und ich habe jetzt auch bei den Euphoria-Cast so ein paar Statements dazu gehört. Das habe ich glücklicherweise nicht so, weil ich angefangen habe, vor ein paar Jahren mir dann so einen Coach, also oft Schauspielcoaching zu machen auch und mir so einen Werkzeugkasten zuzulegen, der es eigentlich verhindert, dass ich mich als Person selbst beschädige. Das kann man natürlich nicht immer, und manche Szenen gehen einem natürlich auch näher, weil die vielleicht auch näher am tatsächlichen persönlichen Leben sind. Aber jetzt in dem Fall habe ich nicht so sehr das Problem, weil ich aber vielleicht auch noch nicht in der Situation war, in der meine Figur ist.
Okay, ja, das hilft sicher.
Ja.
Aber dieser Werkzeugkasten klingt auch ganz, ganz spannend und ganz, ganz gut.
Ja, aber das wirst du ja wahrscheinlich auch gelernt haben während des Studiums als Regisseurin, oder? Dass du?
Ich wünschte. Also eher im Unterschied, dass ich jetzt mir, wir haben ja eh auch kurz drüber geredet in dieser Therapiefolge, dass ich jetzt halt suche so nach Supervision und Hilfe und um das richtige Maß ringe, indem ich Sachen an mich ranlasse, weil die ja auch durch mich durch müssen, aber ja, ich auch trotzdem merke, dass nicht meine Geschichten sind. Also, dass ich die zwar einfange, aber nicht selber erlebt habe, ja, und dass das einen großen Unterschied macht.
Ja, gut, ich kann mir vorstellen natürlich, dass wenn man vor allen Dingen so dokumentarisch auch unterwegs ist, dass man dann das Leid, was einem Menschen erzählen, was ja sehr echt ist, also was ja nicht gespielt ist, dass einem das auch näher ans Herz geht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da denkt man sich, oder da würde ich mir wahrscheinlich oft denken, oh Gott, was kann ich jetzt machen, um deren Situation zu verbessern und da den Abstand anzunehmen.
Das ist eine ganz komische Rolle und da habe ich auch noch keine Antwort. Und ich glaube, da hat auch die Branche keine Antwort, weil ich ganz oft dieses Gespräch suche. Wie viel Verantwortung übernimmt man, wenn man Filme macht?
Ja.
Also übernimmt man damit, dass man Geschichten erzählt, eigentlich einen essentiellen Teil, oder ist das eigentlich Quatsch und man sollte die Kamera beiseite legen und was ganz anderes tun. Mm. Und dann, wenn man beides mischt, dann in welchem Maße und so. Aber
ja,
das ist auch nochmal ein Thema für eine andere Folge.
Super interessant.
Weil wir sind heute nämlich nicht im Dokumentarischen, sondern in einem, ich glaube sogar echt sehr unterhaltsamen und eigentlich fast ein bisschen leichteren, sowohl mit deinem Film als auch mit meinem Film. Du bist gelandet bei Lady Bird, oder?
Genau, ich hatte überlegt, Little Women vorzustellen, weil ich da das Buch auch gerade gelesen habe. Cool. Und den Film auch vor 2 Jahren geschaut habe und dachte, ich gucke den jetzt nochmal und stelle ihn vor. Und dann bin ich aber über die Regisseurin, die ja auch Little Women gemacht hat, bin ich auf Lady Bird gestoßen und dachte dann, ah ja, den wollte ich eh schon Ewigkeiten gucken. Dann stelle ich den doch vor und war glücklicherweise sehr begeistert davon. Aber das stimmt, du hast vollkommen recht. Wir haben heute beide Dramen mitgebracht, die aber auch sehr komödiantische Züge haben. Aber erzähl mal von deinem Film.
Also Worst Person in the World, das ist ein neuer Film, der kommt erst ins Kino. Ein norwegischer Film von 2001. Der Regisseur ist Joachim Trier. Und Achtung, der hat nichts zu tun mit Lars von Trier, falls man das verwechseln würde. Die sind auch in keinster Weise verwandt. Das sind einfach nur zwei Dänen. Und ich nehme mal an, da hat man dann ähnliche Nachnamen oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und die Art, Filme zu machen, ist auch ganz, ganz unterschiedlich, weil Lars von Trier ist ja oft sehr düster und Joachim Trier eigentlich nicht. Joachim Trier ist eben dänisch-stämmig, aber in Norwegen groß geworden, und das ist ein Film, der spielt komplett in Oslo. Mhm. Und man sagt auch, dass es der dritte Teil von seiner Oslo-Trilogie ist. Ja, das hat mich schon von Haus aus angesprochen. Vielleicht mittlerweile kriegt man es schon mit. Ich finde so skandinavische Filme einfach meistens toll. Das hat vielerlei Gründe. Ich höre die Sprache gerne und ich finde auch diesen trockenen Humor super. Und oft auch habe ich das Gefühl, gesellschaftlich, du hast das letztes Mal ganz schön gesagt, man muss das auch aushalten können. Da ist oft so ein, ja, es sind nicht so Lacherkomödien, sondern eher, wo man gesellschaftlich sehr genau hinguckt und dadurch wird es dann komisch. Mhm. Das ist jetzt fast so ein bisschen eine leichtere Kost, Worst Person in the World. Und im Zentrum geht es um eine junge Frau, die muss so 26, 27 sein, als der Film losgeht. Und kurz gesagt geht es dann um ihre Findungsgeschichte. Der Film begleitet sie 4 Jahre in ihrem Leben und sie ist super lost, weiß nicht, was sie arbeiten will, weiß nicht, wer sie werden möchte, weiß nicht, in wen sie verliebt ist, weiß nicht, wo sie hingehört in der Welt. Mhm. Und in dieser Suchenphase probiert sie halt ganz viel aus und der Film begleitet sie dann in der Zeit. Strukturell ist es so gemacht, dass es 12 Kapitel gibt mit Prolog und Epilog, was ich ganz, ganz süß finde, weil man immer wieder so einen Break hat und dann so eine Luft zum Atmen und dann hat er auch ganz lustige Titel. Zum Beispiel ein Kapitel heißt Oral Sex in the Time of Me Too, weil sie dann einen Artikel darüber schreibt, wie das so ist, wenn man, ja, wo man die Grenzen des Feminismus auslotet. Ach, man muss den Film einfach schauen, ich steige da jetzt nicht zu tief ein. Aber das Einzige, was mir beim Gucken ein bisschen schwer gefallen ist, ich hatte das Gefühl, er steigt sehr rasant ein. Mhm. In diesem Prolog erzählt ganz viel am Anfang, also ihre Unsicherheit. Man sieht sie dabei, wie sie erst Medizin studiert und das dann abbricht. Dann geht sie immer zu ihrer Mama und sagt, jetzt weiß ich, was ich werde. Ja. Studiert sie doch Psychologie und dann geht sie wieder zu ihrer Mama und sagt, jetzt weiß ich, was ich werde, weil sie sich halt für Bilder interessiert. Dann will sie Fotografin werden und dann wechselt sie mit jedem Mal, wo sie in diese Krise kommt, wechselt sie dann auch ihren Partner.
Ah.
Macht dann immer so Tabula Rasa, macht mit irgendjemandem Schluss und erfindet sich komplett neu. Ändert ihre Haarfarbe, ändert ihren Partner, ändert ihren Studiengang und lernt dann schlussendlich jemanden kennen, der älter ist als sie und schon relativ gesettelt ist im Leben und ein erfolgreicher Comicbook-Autor ist und zieht bei dem ein und ab dann hat man halt das Gefühl, sie erstickt so ein bisschen in dieser Beziehung, weil er eben schon so genau weiß, wer er ist und schon so eine klar definierte Karriere hat und sie neben ihm dann nicht so richtig ihren Platz findet. Und dann verliebt sie sich halt nochmal und um dieses Liebes-Triangel geht es dann auch weiterführend. Aber es ist einfach total schön, mal so zuschauen zu dürfen, wie es Leuten so damit geht. Weil ich glaube, mir ging es auch so und ich glaube, ganz vielen jungen Frauen geht es so. Und ich sehe selten, dass ein Film sich diesem Thema widmet, weil es oft um so ganz viel größere Themen auch noch geht. Mhm,
ja.
Und dass das einfach genug ist, zu sagen, ja, ich bin halt Mitte, Ende 20 und ich weiß nicht, wohin ich will in meinem Leben. Ja. Und das ist einen ganzen langen Film wert. Und das ist auch noch sau sympathisch gemacht. Also sie ist fantastisch gecastet und man könnte die auch unangenehm finden, weil die natürlich super unentschlossen ist und es könnte einem auch auf die Nerven gehen, aber sie ist zum Glück so entzückend und spielt das so gut, dass man voll mitgeht mit ihr.
Ja, ich muss sagen, ich habe den Trailer ganz kurz vor unserer Aufzeichnung geschaut, fand sehr, sehr, sehr sympathisch. Also auch, da wird natürlich auch angesprochen, dass sie sich neu verliebt irgendwie und wie ihr Partner dann damit umgeht, dass sie, also man sieht schon im Trailer sehr gut, wie sie quasi ihren Partner immer wieder anguckt und sich fragt, so, ist das wirklich jetzt derjenige, den ich liebe und wie stark ist meine Liebe? Und auch dieses Thema, was dann auch gegriffen wird, so, kann man jemanden lieben, aber trotzdem nicht mehr mit dieser Person zusammen sein wollen? Und der Unterschied da dazwischen. Und auch mit was für einer, also als er sie dann, ihr könnt ja den Trailer alle gucken, da sage ich ja jetzt nichts, nehme ich ja jetzt nicht zu viel vorweg, aber auch als er dann fragt so, ja, ist dir eigentlich bewusst, was du hier zerstörst gerade? Und sie sagt so, ja, natürlich. Das ist halt...
Das Gefühl kennt man.
Ist es tatsächlich im Film auch so, dass er quasi natürlich dramatisch ist, weil die Situation dramatisch ist und es aber dann trotzdem schafft, das nicht zu, also überaus zu reizen und sich da dann so reinzulegen in diese Traurigkeit.
Der Mann, mit dem sie dann Schluss macht, der ältere Mann.
Nee, überhaupt, diese ganze Thematik.
Ach, der also, Film.
Weil das fände ich schrecklich, wenn es so wäre, so.
Also ich meine, ich würde mich super dafür interessieren, wie du ihn findest schlussendlich. Er ist auf jeden Fall ein Hauch mehr auf der kitschigen Seite als andere Filme, die wir vorgestellt haben.
Mhm.
aber eben durch dieses Skandinavische dann genau in so einem aushaltbaren Maß. Also ja. Es ist dann nie so viel, dass man sich davor ekelt. Und es gibt zum Beispiel diese eine Nacht, die auch im Trailer vorkommt, deswegen darf man das, glaube ich, auch erzählen, wo sie dann den anderen Mann kennenlernt, der sie dann anzieht. In ihrer ganzen Verlorenheit und ihrer Suche nach Identität findet sie dann eben jemanden, der vielleicht genauso verloren ist und wo sie sich plötzlich selber wieder mehr spürt in der Gegenwart von diesen Mann, und sie will aber ihren Freund nicht betrügen, und das ist so, das, da kann man, finde ich, so schön mitgehen, weil sie den ganzen Abend alles tun, was intim ist, aber ohne die Grenze zu überschreiten. Also sie küssen sich nicht und sie schlafen nicht miteinander, und aber zum Beispiel sie pinkeln dann nebeneinander.
Ja.
So, da, weil sie halt nah sein wollen und Intimes teilen wollen, oder rauchen dann und dann eine atmet dann den Rauch ein, den der andere ausgeatmet hat, ja. Aber sie küssen sich nicht. Natürlich ist das vielleicht für viele schon eine Grenzüberschreitung, aber ich fand das trotzdem, das ist kitschig, aber auf so eine gut aushaltbare Art und Weise. Und ja. Also mir hat das gut getan, vielleicht genau aus dem Grund, von dem wir am Anfang der Aufnahme sprachen, dass oft schaue ich halt viele Filme, die sich so den Großthemen der Welt annehmen.
Mhm.
Und auch selber, jetzt arbeite ich eben an was, wo es oft um was ganz Schweres geht. Und ich fand das so schön, mal einen Film zu gucken, der mehr von unserer Lebensrealität erzählt, wo man sagt, das ist einfach nur eine Frau und es geht einfach um Liebe und was man werden möchte und wo man seinen Platz in der Welt findet. Und das sind ja eh große Themen, aber es ist nicht so, es ist eine Lebensrealität, die wir tatsächlich echt kennen und nicht so eine Filmwelt. Und Oslo ist natürlich, das kann man jetzt alles auch für Luxusprobleme halten, Oslo ist natürlich auch ein toller Ort und in vielerlei Hinsicht eine heile Welt, aber das war schön, das zu sehen, wie sie da so durch die Straßen tigert und dann mit diesem skandinavischen Licht, wo dann ganz lange noch alles hell ist und sie bleibt die ganze Nacht draußen, weil sie überlegt, wer bin ich, wo gehöre ich hin und so. Und der Film, also das muss man ja auch dazu sagen, ist auch richtig durchgestartet, hatte in Cannes Premiere und die Schauspielerin hat dann auch beste Darstellerin gewonnen in Cannes und war dann auch Oscar nominiert fürs beste Drehbuch und für bester fremdsprachiger Film. Und ich glaube, diese Reise von dem Film zeigt auch, dass da wahnsinnig viele Menschen andocken können.
Oh, toll. Und ich bin richtig gespannt.
Ja. Also ich empfehle den sehr, und das ist eben auch mal einer, wo man, also ich habe auch wieder geweint.
Ja.
Aber ich war nicht so richtig erschlagen, als ich aus dem Kino kam, sondern eher so motiviert. Und natürlich findet sie dann auch irgendwie ihren Weg, das kann man ja schon mal spoilern.
Wir haben, glaube ich, sehr ähnliche Filme. Also so, wenn du so erzählst, dann ist es ja auch so ein bisschen so ein später Out-of-Age-Film.
Late, late Coming-of-Age, würde ich sagen.
Ja, Coming-of-Age,
sie wird dann 30, aber findet sich dann eigentlich erst mit über 30. Und das beruhigt mich auch immer so, weil man guckt so viele Coming-of-Age-Filme, so zum Beispiel wie deinen, wo es ja wirklich um Teenager geht.
Ja.
Und dann denke ich immer, was hätten wir jetzt mit 18 schon alle wissen sollen, wer wir sind und wo es hingeht im Leben? Das macht mir voll Stress. Erzähl mal von Lady Bird.
Ja, Lady Bird. Ich habe den gesehen und es geht, also der ist von Greta Gerwig, die ja auch relativ viel, also die hat ja unfassbar viel auch geschrieben, schauspielert ja auch selbst. Lady Bird war dann 2017 tatsächlich ihr erstes Debüt, also als Regisseurin. Sie hat zwar öfter schon mit Regie geführt im Duo, aber das war ihr erstes Solo-Debüt. Sie hat sich für ihre Hauptrolle, der Christine, die in Sacramento auf eine katholische Schule geht, hat sie sich Saoirse Ronan ausgesucht als Hauptdarstellerin für ihr Lady Bird. Denn Christine möchte nicht Christine genannt werden, sondern nur noch Lady Bird. Ich weiß nicht, ich bin ein großer Fan auch von ihr als Hauptdarstellerin. Ich mag sie sehr und ich finde auch überhaupt dieser ganze Film, wie der dann auch erzählt wird und auch auf was für eine Art und Weise der erzählt wird, also fand ich einfach sehr authentisch und angenehm. Also zum Beispiel, man sieht dann Saoirse auch hauptsächlich ungeschminkt, weil sie durch Dreharbeiten vorher und schweres Make-up und irgendwie Kameralicht bzw. Licht am Set hat sie eine Akne bekommen, also sie hat einen Akneausbruch bekommen, und für Lady Bird haben sie dann einfach entschlossen, das passt total zur Rolle, weil sie halt eine 18-jährige spielt in ihrem letzten Highschool-Jahr. Überhaupt macht sie das mit so einer Leichtigkeit und auf so eine wundervolle Art. Also sie ist so nicht so dieses typische Everybody's Darling Highschool-Girl, sondern sie ist irgendwie super socially awkward und spricht dann irgendwie Typen auf Partys an, aber so ganz merkwürdig auch und hat sich die Haare rot gefärbt und möchte irgendwie mehr im Leben und kommt aber aus einer sehr armen Familie. Also die müssen wirklich jeden Cent irgendwie dreimal umdrehen. Auf jeden Fall möchte sie dann aber sich trotzdem bewerben, am liebsten an der Universität in New York City und möchte gerne dort studieren. Und die Familie sperrt sich da eigentlich dagegen. Also hauptsächlich die Mutter, die sagt so, die können das nicht finanzieren, das Studium ist zu teuer, sie wird es nicht schaffen und überhaupt, was sie da auch möchte. Und das klingt jetzt alles so hart irgendwie, aber ich glaube, dass sich da ganz viele junge Frauen identifizieren können, weil dieses Verhältnis zwischen Mutter und Tochter natürlich einerseits geprägt ist von sehr viel Liebe und sehr viel, aber andererseits auch von einer riesigen Frustration der Mutter, die sie immer wieder an der Tochter auslässt. Also diese Situation, dass man sie als Frau irgendwie die Alleinverdienerin ist der Familie, weil der Vater dann auch wegbricht, weil er unter Depressionen leidet und seinen Job verliert und sie diejenige ist, die ihrer Tochter diesen Traum zerstören muss, weil der Vater auch nicht so richtig, also er ist so der Good Cop, die Mama ist der Bad Cop und dieses Verhältnis untereinander zwischen Mutter und Tochter, dass die Mutter eigentlich auch sehr viel kritisiert und immer wieder sie sehr viel, sehr teilweise bösartige Kommentare irgendwie rüberschießt und gleichzeitig aber dieses immer wieder aneinander rantasten und dann auch von Lady Bird dieses überhaupt erwachsen werden und das erste Mal sich verlieben und auch in einem Umfeld, was katholisch natürlich konservativ ist und nicht unbedingt kreativ und sich selbst entfaltend und was für Männer sie dann auch kennenlernt und in was für Freundeskreise sie dann auch überwechselt. Und das war alles so unfassbar toll erzählt und schön. Und ich musste auch weinen bei dem Film, aber genau wie du wahrscheinlich bei deinem Film, man ist danach nicht zerstört, sondern es bricht einem halt das Herz, wenn du die Mutter siehst, wie sie dann plötzlich ganz weich wird und
und das Beste tut im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne?
Genau, und irgendwie, ja, und wie der Vater auch mit der Situation umgeht dazwischen und ja, das fand ich eine tolle Geschichte und wie sie dann letztendlich sich doch wieder findet, aber dann wahrscheinlich auch über den Prozess, wenn der Film jetzt länger gehen würde, sich auch wieder verliert. Also es war einfach ein super, super schöner Film und ja.
Ich habe gerade das Gefühl, das Schöne an diesen zwei Filmen ist eigentlich, falls jetzt jemand beide gesehen hat, dass man das Gefühl hat, wenn man das nicht wie Lady Bird in dieser Phase des Lebens durchmacht, dann kommt das unweigerlich, wie bei Worst Person in the World, dann in der nächsten Phase des Lebens. Ja. Aber du musst da halt leider irgendwann mal durch.
Ja.
Und es wird immer unangenehm sein und meistens hat es mit komischen Haarstyles und Farben zu tun.
Ja.
Und mit ein paar schlechten Entscheidungen, was Liebe angeht. Man kann dem nicht entkommen. Und wenn man als Teenager ganz brav und ganz sauber und ganz ordentlich durchs Leben geht, dann muss das halt mit 30 passieren. Und wenn es mit 30 nicht passiert, dann passiert es halt mit 40.
Ja, oder man wird halt langfristig ein sehr unglücklicher Mensch, das glaube ich zumindest. Also natürlich ist es auf der einen Seite eine Bürde unserer Generation und ja auch deiner Generation, dass man so viele Entfaltungsmöglichkeiten hat und gefühlt alles machen kann und alles und jeder sein kann. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch sein Glück finden, so pathetisch das jetzt klingt, aber man kann halt einfach glücklich werden und dazu gehört es halt auch hinzufallen und irgendwie unglücklich zu sein eine Zeit lang und wie du sagst, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber dafür ist man vielleicht dann am Ende, hat man wirklich seinen wahren Platz gefunden. Oh Gott, das wird jetzt eine unfassbar kitschige Folge, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich fand das auch so schön, diese Frage nach dem wahren Platz. Das erzählt zumindest dieser Worst Person in the World. Und ich versuche mich gerade so noch mehr an Lady Bird zu erinnern. Aber dass das ja auch nicht immer so eine gesteuerte Sache ist. Also dass man vielleicht denkt, ich habe eine Richtung, da will ich hin, das ist mein Traum. Aber auf diesem Weg passieren Zufälle, die dich so stark formen. Und es begegnen dir Menschen. Und du irrst dich eben auch manchmal. So erinnere ich das bei Lady Bird, dass du glaubst, das ist jetzt der Richtige.
Ja,
und
ja.
In den bin ich verliebt. Und dann ist das halt eine Mogelpackung und dahinter steht was ganz anderes.
Ja.
Und aber das wiederum formt einen so sehr, dass man nie vergessen darf, es ist ja nicht nur das, was du dir wünschst und die Richtung, die du anpeilst, sondern alles, was dir unterwegs passiert, macht dich ja zu dem, der du bist und die du wirst. Und das ist fantastisch.
Ja.
Und das diese Identität halt ein großes Mosaik ist aus all diesen Teilen.
Ja, und deswegen fand ich den auch so unfassbar toll irgendwie, weil genauso wie vermutlich bei Worst Person in the World, diese Menschen halt nicht an all dem, was ihnen von außen aufgeladen wird und passiert, zerbrechen, sondern irgendwie da trotzdem es schaffen, mit Leichtigkeit durchzugehen und sich immer wieder aufzuraffen und sich halt irgendwie klar von ihrem Weg abbringen lassen, aber irgendwie auch nicht, weil niemand genau weiß, was ist mein Weg überhaupt.
Ja, okay, das heißt, wir haben nochmal zwei schöne Filme rausgehauen.
Ja, genau. Und vielleicht noch ein Fun-Fact am Rande oder sogar zwei. Mhm. Also Saoirse hat ja dann auch noch bei Little Women mitgespielt. Die hat die absolute Hauptrolle unter den vier Schwestern, die Jo, gespielt. Mhm. Und hat mit Greta Gerwig darüber gesprochen, über den Film. Und meinte dann so, ja, ich bin Jo, ich möchte die Rolle haben. Ah. Und daraufhin meinte dann Greta Gerwig wohl, ja, das ist so ein Jo-Move, also es ist so ein selbstbewusster Move, sie kann eigentlich niemand anderen mehr besitzen. Und mit Timothy Chalamet hat sie ja dann auch nochmal gearbeitet für Little Women, der spielt ja auch mit bei Lady Bird. Und,
das war ja überhaupt das Timothy Chalamet-Jahr, in dem das rauskam, weil da kam ja auch Call Me By Your Name raus und parallel Lady Bird, und da hatte man das Gefühl, okay, also der, dem wird man nicht mehr auskommen, und das stimmt ja auch, also der ist ja jetzt überall.
Ja, ja. Greta dreht ja gerade Barbie. Oder die wird den neuen Barbie drehen als Regisseurin, in dem Margot Robbie ja Barbie spielt.
Das habe ich tatsächlich gesehen vor ein paar Tagen, und ich habe mich super mega doll gewundert, dass es überhaupt einen Barbie-Film gibt. Weißt du da irgendwas drüber?
Nee, ich weiß nichts. Also ich weiß auch gerade gar nicht, wer Ken spielt. Ich weiß, habe den aktuellen Stand nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wie das werden wird und an wen sich dieser Film dann richtet.
Aber wenn das ein Greta Gerwig-Film ist, dann muss der ja ganz anders sein, als wir denken, wenn wir an Barbie denken, oder?
Ja, ja.
Wir werden sehen. Ich habe aber auch noch einen Fun-Fact, und dann können wir die Folge diesmal kurz und knackig halten.
Ja.
Weil wir letztes Mal mega Überlänge hatten, aber das war eine schöne Folge, die mochte ich. Also mein Fun-Fact ist die Renate Reinzwe, die Julie in dem Worst Person of the World spielt, also die Hauptfigur. Die Frau, die Junge, ist schon eine ganze Zeit lang Schauspielerin gewesen und, glaube ich, so ein bisschen frustriert, weil das ein hartes Geschäft ist, wie du ja wahrscheinlich weißt.
Ja.
Und so erzählt sie es jetzt überall, so geht die Legende, dass sie einen Tag, bevor sie den Anruf für diesen Film bekommen hat, sich geschworen hat, dass sie aufhört zu spielen.
Oh.
Und auch schon einen neuen Plan hatte, weil sie ihre Wohnung renoviert hat und so viel Spaß am Tischlern gefunden hatte, dass das eigentlich ihr Ding war oder wurde in dem Moment, dass sie sagt, ich werde jetzt Tischlerin.
Ja.
Und dann kam dieser Film, für den sie dann eben die Hauptrolle bekommen hat, und einen absoluten Karriereboost, steil nach oben, beste Schauspielerin in Cannes, und jetzt geht sie eben auf allen roten Teppichen, und ich habe jetzt auch gerade gesehen, vor ein paar Tagen war ja Matt, und sie war dann bei der Matt Ball eingeladen und ist jetzt so super gehypt, und ich fand das extrem cool. Ich bin mal auf ihr Instagram gegangen, und man kann halt, da ist nicht viel drauf, und man kann so nach ganz unten scrollen, und ganz unten ist irgendwie 2 Jahre her, und dann gibt es halt so super private, super normale Bilder, wo irgendwie 50 Leute das geliked haben, weil sie halt einfach keine bekannte Schauspielerin war. Ja. Und dann kommt ein Film daher.
Ja, aber siehst du, das ist doch, unterstreicht doch genau diesen Punkt, was du gesagt hast. Also ist irgendwie, man kann es null planen. Gerade in unserer Branche habe ich das Gefühl, noch mehr. Und plötzlich passiert, du möchtest das dann nicht mehr machen. Du sagst, du hast da keinen Bock mehr drauf, auf dieses permanente Warten und Hinterherlaufen und keine Ahnung. Mhm. Und dann plötzlich kommt ein Angebot um die Ecke und ändert alles.
Und ändert nämlich wirklich alles.
Ja.
Also das muss man auch sagen, wird man jetzt überall sehen. Das ist natürlich eine attraktive, junge, tolle, energetische Frau, die super spielt. Und also man wird da jetzt auch nicht mehr auskönnen. Aber zwischen Tischlerin werden, was auch übrigens eine geile Karriere ist, und berühmte Schauspielerin, liegt halt dann nur ein Film. Und es kann genauso gut passieren, dass der nicht passiert und man einen ganz anderen Lebensweg geht. Und das ist dann auch okay. Das fand ich irgendwie schön, das nochmal so zu beleuchten, weil das zu den zwei Filmen passt, die wir heute mitgenommen haben.
Ja, Das war eine sehr schöne Folge trotzdem, obwohl sie so knackig war.
Finde ich auch. Was hast du eigentlich? Trinken wir eigentlich noch Kaffee?
Dieses Mal tatsächlich nicht. Da habe ich gar nichts vor mir stehen.
Ich trinke nämlich so richtig, wahrscheinlich sagen jetzt ganz viele Leute Igitt, aber ich trinke so einen kalten
Dosenkaffee.
Kaffee aus der Dosenkaffee.
Lustig.
Aber hör mal mit Hafermilch, ja?
Ja, sehr gut. Übrigens noch was Interessantes. Ich habe Instagram gelöscht, mal wieder.
Look at you.
Ja, weil es mir richtig, weil ich hatte eine Bildschirmzeit jetzt irgendwie während der Drehtage von, ich glaube, über 6 Stunden. Und ich dachte mir so, Gott, also 6 Stunden alleine. Und ich habe schon diese Sperre nach 1 Stunde eigentlich. Aber ich drücke dann jedes Mal wieder so, nein, heute keine Sperre. Oder 15 Minuten noch oder 1 Stunde noch. Und dann habe ich es vor 3 Tagen gelöscht. Und ich lese Zeitung wieder und lese Spiegel und die Zeit und keine Ahnung. Das Leben ist so viel besser, ich bin weniger gestresst. Also hier nochmal ein kleiner Aufruf. Ja, tatsächlich.
Kannst du mein Vorbild sein? Ich würde auch gerne.
Ja, macht einfach mal eine Instagram-Pause, einfach mal löschen. Das ist sogar besser noch als diese Zeitsperre.
Aber kannst du das gut beruflich machen? Weil ich habe das Gefühl, ich kommuniziere natürlich auch total viel beruflich über Instagram. Vielleicht ist das auch eine dumme Ausrede, aber...
Ich mache es jetzt auch nicht dauerhaft. Ich werde es jetzt so vielleicht mal die nächsten Tage machen und dann werde ich es wieder installieren und dann werde ich es wahrscheinlich wieder löschen. Ich möchte weniger Zeit auf Instagram verbringen.
Aber das möchte ich, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Merkst du so richtig, dass du leichter durch den Tag gehst, weil du weniger Müll und Informationsquatsch im Kopf hast, den du nicht brauchst?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich auch sehr dazu neige, mich zu vergleichen und das natürlich Instagram also extrem nochmal verstärkt. Und ich merke einfach, ich fange dann auch weniger an zu grübeln und zu überdenken. Und das tut mir so viel besser. Ja, also kann ich schon sagen, es hat einen direkten Effekt. Deswegen legt einfach mal eine Instagram-Pause ein und hört einfach alle Folgen von Coffee Talk nochmal.
Ja, generell, man darf uns gerne auch sharen.
Ja.
Und wie hast du das letzte Mal gesagt? Man kann auch da irgendwas abonnieren, oder? Ich kenne mich gar nicht so gut aus.
Man kann das abonnieren, dann wird die neueste Folge angezeigt. Und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und Ratings. Und nur weil ich jetzt Instagram gelöscht habe, heißt das nicht, dass ich nicht eure Nachrichten lese. Also wir freuen uns auch sehr über Nachrichten. Wir schicken die uns auch die ganze Zeit rum. Also schreibt uns sehr gerne.
Wir verabschieden uns jetzt. Und wir sehen uns nächste Woche, wie immer. Ja. Und wir gucken bis dahin wieder schöne Filme. Und dann reden wir wahrscheinlich auch wieder über Filme und alles andere auch.
Genau. Bis dahin. Tschüssi.
Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Danke auch an Jan Köppen für die Musik und Levin Wagner für unser Artwork.